65% der Neukunden kommen bei Revolut nicht aus den klassischen Werbekampagnen, sondern über Empfehlungen. Also das Produkt ist in gewisser Weise der Akquisitionskanal.
The unicity of Revolut is the level of ambition that we have. We believe that we have the opportunity of making Revolut something like the Amazon of finance. And the idea is not to be number one globally. The idea is to be number one everywhere.
Diese Beliebigkeit und Austauschbarkeit, ich glaube, das ist die Nische, durch die die Revoluts dieser Welt stoßen werden.
For professional investors only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Moin Malte, grüß dich.
Moin Christoph, schön wieder mit dir hier zu sitzen.
Malte, wir waren ja vor einiger Zeit auf der OMR hier in Hamburg unterwegs und neben allen möglichen Celebrities wie Tom Brady oder Heidi Klum waren da ja auch einige aus der Finance-Welt da, richtig?
Richtig, der CEO der Deutschen Bank war da.
Der Sewing, genau.
Ganz genau, ich glaube aber auch schon zum zweiten Mal.
Ja, der war 2023 schon mal da, da hat er über Neo-Broker gesprochen, damals noch nicht so ein großes Thema, wie es heute ist. Und diesmal hat er da auch wieder ein bisschen drüber gesprochen, zumindest im Gespräch mit Philipp Westermeier.
Richtig, ganz genau. Wer war noch da?
Die Bettina Orlopp war da von der Commerzbank, da ging es gerade heiß her, auch von den News. Und auf der Bühne war auch ein Franzose namens Antoine Lenel, der heißt wirklich so, und der hat über sein 100-Millionen-Playbook gesprochen. Und zwar möchte er 100 Millionen Kunden bis Mitte 2027 haben. Das ist sein Ziel, was er kommuniziert hat. Und Antoine ist Chief Growth and Marketing Officer, geiler Titel übrigens, von Revolut. Revolut kennst du, oder?
Revolut kenne ich ja. Ich glaube, das ist eine der vermögendsten Familien UKs, die Gründer.
Ist das so?
Ich meine ja.
Ja, interessant. Ich kenne es als Marke mehr und ich habe Antoine dort zum Interview getroffen und mit ihm ein längeres Gespräch geführt. Und ich fand einige seiner Aussagen ganz interessant. Das sind zum einen natürlich die Zahlen. Knappe 70 Millionen Kunden, die machen 6 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Die haben eine Bewertung von 75 Milliarden Dollar. Die sind damit, glaube ich, eines der größten Private-Tech-Unternehmen in Europa. Also die sind, glaube ich, auf so einem Level wie so eine Stripe und Co. Also das, die ja in den USA sind. Also es ist schon beeindruckend, was die hier aufgebaut haben. Und er sagt, wir schauen auf diese Zahlen und denken, die sind ziemlich klein. Das finde ich eigentlich entweder sehr selbstbewusst oder recht konsequent. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie ich darüber denken soll.
Aber er meint das schon ernst, oder? Ich meine, wie viele Einwohner hat Europa? 300 Millionen, 400 Millionen?
Ja.
Irgendwo in dem Dreh. Das heißt, jeder dritte Europäer sollte bis 2027 Kunde dort sein.
Ja, die sind ja nicht nur in Europa aktiv, sondern weltweit. Also die wachsen auch in Singapur und Co.
Okay, alles klar.
Aber das Spannende ist halt, wenn man ihn mal genauer anschaut, dann klingt das nicht so abgehoben. Der Mann hat Physik studiert an einer sehr guten Uni in Paris, gilt so ein bisschen als das MIT Frankreichs. Danach war er bei der Boston Consulting Group. Und dann hat er, das fand ich sehr witzig, 7 Jahre lang bei Candy Crush gearbeitet und Candy Crush skaliert. Hast du das früher gespielt?
Nein, aber meine Frau spielt es oder hat es mal gespielt.
Ja, das, glaube ich, hat man früher so viel in der U-Bahn gesehen, dass Leute, das hat einen richtigen Suchtfaktor. Und erst dann ist er zu Revolut. Das ist ja keine klassische Banking-Karriere, das ist ja wirklich eine klassische Growth, also eine Wachstumskarriere. Und dementsprechend redet der halt auch.
Aber macht er jetzt, ähnlich wie Candy Crush, das Banking mit Suchtfaktor?
Darüber haben wir gesprochen, da komme ich auch später nochmal drauf, weil genau die Frage habe ich mir auch gestellt, die habe ich ihm auch gestellt. Ich würde nochmal auf die Zahlen zurückkommen, weil das ist ja, man kann das als eine gewisse Hybris sehen, wenn er sagt 100 Millionen und das sehen wir erst als Anfang. Er hat mir das so erklärt, auch JP Morgan ist ja die größte Bank der Welt, aber wenn man mal ganz ehrlich drauf guckt, sind die eigentlich nur an einem einzigen Markt wirklich die Nummer eins und das ist die USA. Und da hat er mir auch relativ klar gesagt, so soll das bei Revolut nicht sein. Also wir wollen schon in jedem Land, wo wir aktiv sind, Marktführer werden. Und wie er das intern formuliert, das klingt so. Did you ever actually imagine it would get this big? Or are you still a little bit surprised by yourself?
No, I mean, it's quite interesting. So we look at those numbers and we actually think they're pretty small, I think. And I think that's been the unicity of Revolut is the level of ambition that we have. I think for us, our North Star is so far, you know, from where we are today that we believe that we can grow so much more from where we are. So, of course, the trajectory is amazing. I mean, the company is just like 11 years old and getting to that level in 11 years is remarkable. But the truth is we are still at the very beginning of the journey and we believe that we have the opportunity of making Revolut something like the Amazon of finance, you know, and because we want to be truly global, we're not just here to win one market and the others, we're here to win all markets. And the idea is not to be number one globally, the idea is to be number one everywhere. And that is a huge difference, you know. If you take, for example, JP Morgan, which is the biggest bank in the world, they're actually number one in only one market. So actually, they're number one nowhere except the US. Mm-hmm. And I think that's the exact opposite of what Revolut wants to be. It's like, we want to be number one everywhere we are. We believe we have the product and the service to achieve that.
Ja, schau, das ist ja eine These, die man ein Stück weit auch angreifen kann. Jetzt nimm mal Amazon. Amazon der Finanzen, das klingt ja erstmal ganz toll, aber Amazon ist ja im Kern ein Logistik- und Cloud-Infrastrukturanbieter, die zufällig auch Bücher oder mit Büchern gestartet sind. Was ist denn bei Revolut der Layer, der das trägt?
Ich glaube, bei Revolut ist der Layer das Kundenerlebnis, und das klingt jetzt erstmal so ganz allgemein, aber das ist eigentlich auch deren Stärke. Also wie Revolut überhaupt Kunden gewinnt, nämlich nicht so, wie man das von einer Bank ganz klassisch erwarten würde.
Also kann man sagen, das ist Banking, oder für die Candy Crush Momente im Banking wählt man Revolut.
Wie meinst du das?
Naja, man ist ja von dem Candy Crush auch so angefixt worden.
Ja, der Vergleich ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil mit Candy Crush, wenn du dir das runterlädst und anfängst zu spielen, gehst du ja auch nicht mit der Intention ran, dass du sagst, da gebe ich jetzt mal $20 für aus, aber irgendwann geben die meisten Leute oder einige Leute zumindest Geld dafür aus. Und ähnlich funktioniert das auch ein Stück weit bei Revolut. Er hat da in unserem Gespräch auch einen Satz gesagt, der eigentlich die Strategie komplett erklärt. Linnell sagt, wir fragen unsere Kunden nie, ob sie ihre Bank wechseln wollen, sondern die fragen dich, hey, wollen sie beim nächsten Urlaub Geld, also jetzt mal salopp gesagt, die fragen dich natürlich nicht richtig, aber hey, wollen sie beim nächsten Urlaub Geld sparen? So, das ist der Einstiegspunkt. Du gehst zum Beispiel rein mit einer Prepaid Mastercard ohne Wechselgebühren. Du hast kein Kontomodell, kein SEPA-Mandat, keine Einzugsermächtigung. Einfach willst du günstig bezahlen, wenn du in Japan bist, wenn du in Brasilien bist oder ähnliches.
Das ist natürlich sehr clever gemacht, weil sie triggern dich ja damit auch.
Genau, und ich habe ihn auch gefragt, was ist denn der Moment, in dem mein Kunde sagt, okay, dieser App vertraue ich jetzt wirklich mein Geldleben an? Weil das eine ist ja, ob du mit einer App günstiger in Japan bezahlen kannst. Das andere ist, du machst irgendwas zu deinem Gehaltseingangskonto, du lagerst da wirklich nennenswerte Summen Geld drauf. Und seine Antwort war relativ aufschlussreich. What's the moment when a customer says to themselves, okay, I trust this app with my real financial life?
Yeah, you know, it's a gradual process. It's not as black or white as it used to be, you know, where you were clearly changing bank, switching bank. I don't think people are switching bank in one day. People are doing that gradually. And that's what we are seeing at Revolut. So we have a very wide range of products, and people can come to Revolut for various reasons, maybe because they travel and we have great FX. So if you go to Asia and so on, you need a card to help you travel, or you want to trade some crypto, or you want to do some trading here or there. So you can come through a specific use case. And then what we observe is that there is a gradual adoption of more and more products. So if they were traveling, they realize, oh, but wait, there's this great Ref Points, which is a great loyalty program. So maybe I use my card when I come back to Germany to keep on getting those rewards. And then you realize, wait, this saving account is actually pretty good, actually. So let me put as well some of my savings, you know. And then, oh, let me do a bit of wealth and trading. So then it's very gradual until a point where you realize, well, wait a minute. Actually, I don't need my other bank anymore. And that's when you do the shift. But the shift has already happened at the end of the day.
Siehst du, das ist doch vollkommen richtig. Der letzte Satz, der ist doch der entscheidende. The shift has already happened. Also wenn du merkst, dass du schon gewechselt hast und tief in Revolut schon verankert bist, dann haben die ja schon gewonnen. Das ist ja keine Strategie, das ist ja genau das Suchtmodell.
Genau, und das funktioniert ja offenkundig. 65% der Neukunden kommen bei Revolut nicht aus den klassischen Werbekampagnen, wie man das bei anderen Playern kennt, sondern über Empfehlungen. Also das Produkt ist in gewisser Weise der Akquisitionskanal. Und das hat konkrete Konsequenzen für das, was Linnell als Marketingchef auch überhaupt misst. Dazu kommen wir gleich noch. Aber was bedeutet das für einen Markt wie Deutschland, der nach Linnells eigener Einschätzung ein bisschen anders ist? Wir können es ja ein bisschen offensiver sagen, der auch ein bisschen träger ist, oder?
Ich glaube, der deutsche Markt ist definitiv träger, und eine solide Bankbeziehung ist hier schon ein Stück weit heilig. Und ich glaube, das hat sich hier schon eingebrannt. Man wechselt nicht so einfach die Bank, weil einem links was versprochen wird, was vielleicht rechts nicht so gehalten wird. Ich glaube, da ist man noch ein bisschen, ja, beständiger.
Absolut. Deutschland ist nach Lenells eigener Aussage auch einer der schwierigsten Märkte in Europa. Er vergleicht das so, in Großbritannien kommen Revolut und Monzo, das ist ein anderer Anbieter, so eine Digitalbank, zusammen auf mehr als 25 Millionen Kunden. Also das entspricht rund einem Viertel der Bevölkerung, wenn man alle deutschen Neobanken zusammenzählt, also alle, also auch eine N26 und wie sie alle heißen, kommt man ja auf einen Bruchteil davon. Also da merkt man, dass der deutsche Markt einfach grundsätzlich anders strukturiert ist. Wie du sagst, eine hohe Loyalität gegenüber klassischen Banken. Wir haben hierzulande auch starke Direktbanken wie eine DKB, wie eine ING als Anker. Wir haben eine viel höhere Bargeldaffinität als irgendwo sonst in Westeuropa. Revolut hat in Deutschland gerade 3 Millionen Kunden. Das ist zwar auch schon eine Menge, aber wenn man das mal vergleicht von anderen Ländern, wenn man da mal die 25% oder die 20% Marktdurchdringung ansetzt, sind das Ziel, was sie hier haben, 15 Millionen Kunden in Deutschland.
Ja, und das ist schon sehr ambitioniert. Das ist ja von 3 auf 15. Das halte ich für sehr sportlich und das ist sicherlich auch ein Stück weit eine Bürde, die man sich da so freiwillig fast aufhalst. Weil was ist denn der Hebel? Am Ende wird es ja nicht die Produktqualität sein. Die reicht sicherlich nicht, wenn ja gerade in Deutschland Vertrauen so wichtig ist.
Genau, und auch Produktqualität, muss man sagen, ist natürlich so eine Sache, so wie stark kannst du dich mit vielen Produkten, die auch hart durchreguliert sind, differenzieren. Lenell nennt zwei Dinge. Das eine ist die deutsche IBAN. Im Oktober 2024 hat Revolut das DE-Präfix hierzulande eingeführt, also nicht mehr die litauische IBAN. Klingt jetzt nach einem technischen Detail, ist es aber hierzulande nicht. Die meisten wollen auf dem Gehaltszettel schon so ein DE angeben, weil sie das einfach psychologisch wichtig finden. Ich weiß nicht, wäre dir das wichtig?
Nein, das wäre mir jetzt aktuell nicht wichtig. Ich verstehe aber, dass es Menschen wichtig ist und dass sich auch gewisse Narrative ein Stück weit hier eingebrannt haben. Wir sind ja durch X-Hyperinflation und Währungsunion gegangen. Das hat es in anderen Ländern nicht so stark gegeben. Und ich glaube, dieses Narrativ hat sich ein Stück weit über die verschiedenen Generationen auch durchgesetzt.
Das Interessante ist ja, seit sie dieses DE-Präfix haben, was ja wirklich nur so ein kleines technisches Detail ist, hat sich die Zahl der deutschen Kunden, die Revolut als Primärkonto nutzen, also die da wirklich einen Gehaltseingang haben, die da ihre täglichen Ausgaben mitbezahlen, was weiß ich, ihre Miete, ihre Hypotheken, das Schulgeld der Kinder etc., hat sich binnen eines Jahres verdoppelt.
Ja, aber weißt du, es ist ja auch interessant und das scheint ja Revolut auch verstanden zu haben. Man ist ja immer in einem gewissen Spannungsfeld. Man möchte nicht zu viel Lokalisierung haben, aber braucht sie doch ein Stück weit. Und das ist ja ein bisschen so bei den Neobrokern überall. Man möchte auch keine richtige Beratung haben, aber am Ende werden jetzt doch Menschen eingestellt, die bei Problemen irgendwo ans Telefon gehen. Also man braucht immer muss sich so ein bisschen der Kultur des jeweiligen Landes anpassen. Ob man davon gleich von Lokalisierung sprechen kann, halte ich für überbewertet. Aber ich glaube halt einfach, es gibt Eigenarten der Märkte und die müssen Neobroker sicherlich auch für sich erkennen.
Absolut, das sehen wir ja auch gerade bei allen Playern. Wir hatten ja auch schon mal vor ein paar Wochen die Folge mit BBVA, der hat ja auch ähnlich erzählt, also die spanische Bank, die ja auch hierzulande stark wachsen will. Und er unterscheidet auch zwischen einer Produktlokalisierung, die er für überschätzt hält, aber einer symbolischen Lokalisierung, also womit das Unternehmen zeigen will, hey, wir verstehen Deutschland. Also die haben zum Beispiel Mario Götze als Markenbotschafter, die machen Flughafenwerbung in Hamburg, Berlin und München, die sponsoren Audi als Formel-1-Team. Und ich habe ihn auch auf was angesprochen, das im Wachstumskreisen seit einiger Zeit diskutiert wird. Die haben zumindest als, nicht mehr als primäre Metrik, aber ist schon noch wichtig, aber nicht mehr komplett im Zentrum, die sogenannten CAC, also die Customer Acquisition Costs, abgeschafft. Also die Kosten pro gewonnenem Kunden, das ist ja eigentlich so die heilige Kennzahl Performance Marketing. Er sagt auch, die ist ein Stück weit das Problem, denn das ist ja interessant. Man will ja einerseits wissen, was kostet ein Kunde, aber auf der anderen Seite glaubt er, dass man damit vielleicht auch die falschen Kunden ranzieht, wenn man nur auf diesen Faktor optimiert. Und das klingt bei ihm so.
So, because the way we look at it, it's more looking at from a narrow eye perspective. So, what you realize is that from a marketing perspective, you need to be very careful when you look at cost of acquisition. Usually, when you bring your cost of acquisition down, very likely you're going to bring lower quality cohorts.
Yeah, you acquire the wrong people, maybe.
Yeah, and as well, I mean, you acquire less people and you acquire people that would potentially will generate less profit for the company. So the good customers can cost you more. And therefore, the fact that you are spending more is not necessarily a bad thing. It can actually be a good thing for the customer, for Revolut ultimately.
So what do you measure instead?
The return on investment. So I'd rather spend 100 to get 120 rather than spending 5 to get 6. You know, I think that's the whole idea. So sometimes you need to go a bit bigger to try to get better quality.
Ja, das klingt auf den ersten Blick nach einer Selbstverständlichkeit. Natürlich, wenn ich diese Kennzahl optimiere, kaufe ich mir billige oder sehr günstige Kunden. Die bringen aber am Ende gar nichts.
Aber was ich interessant fand, er sagt, dass Revolut in den Tenniskabinen oder Tennisumkleidekabinen dieser Welt groß geworden ist. Weil Tennisspieler sind die ultimativen Globetrotter. Die spielen diesen Monat mal in Brasilien, dann 2 Wochen später in den USA, dann mal wieder in Europa, dann geht es irgendwie weiter nach Singapur, dann wieder nach New York. Und kein Mensch möchte überall Depots haben, Konten haben, in verschiedenen Währungen haben, sondern die Leute wollen gerne Multiwährungskonten für all diese Länder haben. Und das sind ja super attraktive Kunden, die du hast. Und dementsprechend legen sie auf solche Wert und wollen sich halt dann die besten kaufen.
We know that, for example, that Revolut has gone quite viral in the tennis locker room.
Mm-hmm.
Because to get your reward, you know, when you play, 1 week you play in the US, 1 week in Brazil, 1 week in Germany, 1 week there, etc. They are huge global citizens, you know, tennis players.
Und das führt dann halt auch zu dem, was schon eine mutige und gleichzeitig teure Entscheidung war, ist halt dieses Audi F1 Team. Da nochmal ein kurzer Überblick. Seit Anfang 2025 ist Revolut auch Partner bei Manchester City Frauen. Seit Februar 2026 auch bei der Männermannschaft auf dem Trikot. Seit Juli 2025 ist Revolut Titelpartner vom Audi F1 Team. Das fährt ja seit diesem Jahr auch in der Formel 1 mit unserem deutschen Fahrer Nico Hülkenberg. Gabriel Bortoletto, sein Teamkollege, hat ja auch schon direkt erste WM-Punkte im ersten Rennen geholt. Und das Ganze wird auf 50 Millionen Dollar, wie gesagt, im Jahr gehandelt. Er betont aber, dass das Entscheidende nicht das Logo ist, was draufklebt.
Ja, das ist natürlich schon eine Bazooka, die da rausgeholt wird für am Ende für Kundenakquise. Das ist natürlich ganz spannend, wie er das denn intern begründet, weil am Ende, weißt du, bei der Formel 1 hatte die UBS auch das, wie heißt es da, am Ziel, und da ist man durchgefahren, irgendwie die Ziellinie.
Ja.
Da stand denn UBS drüber.
Ja, jetzt steht da Louis Vuitton.
Okay, also das ist ja mehr Branding als Kundenakquise.
Ja, er hat das aber sehr konkret erklärt. Ich glaube, der O-Ton trifft den Kern der Strategie ziemlich gut.
It's a very rational decision. I think this idea of the way we try to position Revolut, I think the Audi F1 Revolut team is very important for us to position Revolut as a global brand, above and beyond all competitors. And I think what's amazing is when you look at the F1 GP map, it overlaps almost perfectly with where Revolut is, because we're all over Europe.
It's everywhere. Yeah.
We're in Singapore, we operate in Australia, we operate in Japan, we operate in Mexico, we operate in Brazil, we operate in the US, et cetera, et cetera. So it's like, it's literally the F1 map, which delivered a great opportunity for us to get into that spot. That being said, so it helps us to say, okay, we're there, you know, we're tier one, we're really big, and we're doing great stuff. But the world of banking is a very local market,
mm-hmm.
whether traditional banks or fintechs as well. If you look at fintech or neobanks, they're actually very local. Even them, you know, they haven't been able to expand that much. So whether you look at the traditional world or the new world, it is still fundamentally local. And that's why you need to balance things out with a lot of culturally relevant content that makes you look German, that makes you look Italian, that makes you look British, etc. That's why, for example, in Germany, we're working with Mario Götze, you know, for example, to reinforce that aspect. That's how we're working as well with airports in Hamburg, Munich, and Berlin. Now working with Audi, obviously, will help us to reinforce that German credibility that we need them to bring. And then we keep on doing that across all our different markets. You see, like, as you were mentioning, in the UK, we work with Manchester City. In France, we work with the rugby club of Toulouse. In Spain, we have the music festival that is Primavera Sound. In Budapest, with the Sziget Music Festival. So, mm-hmm. So each time, you need to work at a global level to put us in a category of one, saying like, we are different, but we understand the local specificities. That's what we're building.
Das hört sich nach einer eleganten Lösung an und sicherlich ganz clever, aber es sendet natürlich auch ein Signal. Wir sind ernst zu nehmen und die lokale Aktivierung sagt gleichermaßen, wir sind von hier. Das ist ja in beiden Aussagen sehr stimmig. Allerdings kann man sich schon fragen, ob das bei einer Bank wirklich reicht. Am Ende geht es ja wirklich wieder, und das ist vielleicht der deutsche Blick darauf, wieder um Vertrauen. Und eine Bank-App ist ja keine Reise-App.
Das stimmt. Und das fand ich ganz interessant, was da zusammenkommt. Du hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen, ohne es direkt zu nennen, den Kundenservice. Da spieltest du ja wahrscheinlich auf Trade Republic an, die jetzt wieder, ich weiß gar nicht, 1000 Leute im Kundenservice angestellt haben, oder?
Richtig.
Und die jetzt mit Brad Pitt werben seit kurzem. Was sagst du eigentlich zu der Brad Pitt-Nummer?
Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt.
Ich fand es interessant, dass er gar nichts sagt.
Also ich finde das schräg. Aber auch das wird ja am Ende auch in der Kundenakquisezahl gemessen werden.
Ich habe ihn auch auf das Thema Vertrauen angesprochen, weil ich glaube auch Trust needs a room, also Vertrauen braucht nun mal einen Raum, gerade wenn es auch um mehr Geld geht. Ne? Ich meine, wir reden ja nicht über jemanden, der vielleicht 5000 Euro reinzahlt, sondern wenn du da größere Summen hinterlegst, wenn das wirklich dein Hauptkonto ist, dann macht das ja nochmal was ganz anderes. Und zum Beispiel in Barcelona eröffnen die jetzt auch bald einen physischen Standort. Die arbeiten an eigenen Geldautomaten, die sie verteilen. Das finde ich ja eigentlich ist das Paradox auch, dass eine komplette radikale Digitalbank jetzt plötzlich auch Geldautomaten aufstellt. Ne? Aber das ist ein bisschen, Menschen wollen ja auch wissen, wo ihr Geld ist. Also natürlich weiß man irgendwo, hey, das ist jetzt nicht in diesem Geldautomaten drin. Das ist irgendwo eine Nummer im Digital, so wie auch deine Daten nicht auf einer Cloud in dem Serverzentrum liegen, was da irgendwo in Irland oder in San Francisco steht. Aber Menschen haben dann halt ein besseres Gefühl. Ich habe ihn auch gefragt, hey, wenn jetzt jemand hier zuhört, was würdest du denn einem CEO von einer klassischen Bank mit auf den Weg geben, wenn er jetzt zuhört? Aber bevor er das gesagt hat, hat er noch etwas erläutert, das ich für das eigentlich schärfere Argument halte, nämlich was traditionelle Banken gerade verlieren. Und es ist nicht das, was man vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde. Er sagte,
so, the funny part is that we're launching private banking actually in the UK in the coming months. So that's something that we are working on, so that ultimately there should be no limit mm-hmm. in terms of wealth to join Revolut. I think the point where traditional banks are probably a bit oblivious. It is true that today they still have huge balance sheet. You know, the balance sheet are clearly still with the traditional banks compared to neobanks. And that's probably one of their main KPI. What they probably have not realized that they are losing at the moment is the daily usage. Because maybe at Revolut, we are seeing deposit going up, but we know we don't have all deposits of everyone right now. And that's what's something we're working on. But we have daily usage. So even though so traditional banks carry more on the balance sheet, they're actually losing the customer relationship. Because the touch points that traditional banks are having with their customers are becoming more and more rare. Because they're not being used as a daily bank anymore. So they are losing the touch points. And that is from there, because ultimately what you need to win is the relationship. Once you have the relationship, then you can build the trust and ultimately the deposits and the balance sheet will come with it. And that's what we're seeing at the moment.
Und das ist ja, Christoph, der Kern des ganzen Problems und der Kampf um die Bilanz ist, da hat er ja vollkommen recht, das ist der falsche Kampf. Weil am Ende geht es ja darum, know your customer. Und ich glaube einfach, meine Bank kennt mich gar nicht. Das mag nicht daran liegen, dass da mein Gehalt drauf geht oder irgendein Kredit läuft oder so. Aber meine tägliche App, die ich öffne, ob das jetzt Neobroker ist oder bei mir ist es PayPal für irgendeinen Quatsch zu den Kindern, wenn ich irgendwas bezahle oder schnell einfach auf dem Flohmarkt Geld von links nach rechts schiebe, die wissen viel mehr über mich und das ist da wahrscheinlich bei dir auch der Fall.
Absolut, also ich bin bei der Sparda Bank und das ist jetzt hier keine Werbung für irgendwas. Ich nutze ja, weißt du ja auch, Trade Republic, diese 1% Cashback aufs Leben App quasi und bezahle damit viel mehr und ich sehe ja diese App oder diese virtuelle Karte oder die echte, ich habe auch noch diese spiegelnde Karte davon, die sehe ich ja wahrscheinlich im Monat Faktor 10, Faktor 15 mehr als meine eigentliche Geldkarte. Also insofern ist dieser Kampf um die Kundenbeziehung, ich glaube, das ist eine absolut treffende Beobachtung, die, glaube ich, noch gar nicht in allen Vorstandsetagen so angekommen ist. Und ich glaube, das gilt auch nicht nur fürs untere Ende der Vermögensskala, sondern auch für die andere, weil ich habe ihn auch gefragt, okay, ab welchem Punkt verliert ihr denn vielleicht auch einen Kunden, der nicht zu Revolut kommt, obwohl er es interessant findet, weil er einfach, sage ich mal, so viel Vermögen hat, dass er dann doch lieber in so ein klassisches Private Banking gehen würde. Er sagt, Revolut geht jetzt auch in Großbritannien demnächst ins Private Banking Geschäft und das wollen sie auch noch ausbauen, dass wirklich jedes Vermögen quasi bei Revolut behandelt werden kann. Weil da sagt er natürlich auch, hey, das ist noch eine Lücke, die sie schließen müssen.
Ja, das ist natürlich so ambitioniert wie clever. Nun muss man natürlich so ein Kundensegment erstmal auch für sich erschließen können, weil das gilt ja, also zumindest auch wieder jetzt hier mit der deutschen Brille, als verhältnismäßig unantastbar, das Private Banking und das Wealth Management.
Absolut. Ich glaube, das wird auch noch dauern, bis man da wirklich einen Fuß in die Tür kriegt. Also wahrscheinlich wird das Wachstum auf die 100 Millionen Kunden, die wir am Anfang hatten, wahrscheinlich deutlich leichter im niedrigeren Segment gehen, als dass man jetzt gleich bei den Bärenberg- und Warburg-Kunden abgreift. Nochmal eine interessante Frage. Ich hatte ihn ganz am Anfang gefragt, wann warst denn du zuletzt in einer Bankfiliale? Aber bevor ich das auflöse, Malte, wann warst du denn zuletzt in einer Bankfiliale?
Das ist jetzt gut 4 Wochen her. Ich musste da an den Überweisungsterminal und habe dann Stunde später gemerkt, dass ich gar nicht meine Karte da rausgenommen habe und musste dann nochmal zurück in die Filiale, damit mir da eine Angestellte von der Deutschen Bank das Ding kurz aufmacht und mir meine Karte wiedergibt.
Bei ihm ist das 3 Jahre her.
I believe it was 3 years ago when I had to do the mortgage of my new flat. So that's probably the last time I had to walk inside a branch where I had to sign some papers that I guess I could not sign online, and then they need me to sign with a pen and a paper. So that's probably the last time I was there.
Er sagte, er brauchte was für eine Hypothek und da musste man noch mit Stift und Papier unterschreiben. Also offenbar ein Prozess, der noch nicht digitalisiert ist und das von dem Mann, der 68 Millionen Menschen zu Revolut-Nutzern gemacht hat. Fand ich irgendwie eine ganz witzige Beobachtung.
Klasse, vielen Dank, lieber Christoph, erstmal wieder für den Austausch. Was nehmen wir denn jetzt mit aus diesem Revolut-Potpourri? Also das ist erstmal keine Neobank, die sich so diesem üblichen Hype hier anschließen kann. 6 Milliarden Umsatz und 75 Milliarden Bewertung ist sportlich. Profitabel ist sicherlich auch ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal. Und ja, als Finanzkonzern mit einem Tech-Wachstumsprofil, das ist auch stark. Am Ende ist es, glaube ich, die Frage, wie groß ist der Kuchen? Kann ich Revolut ernst nehmen? Und was im Endeffekt, wie messvermessen die den Markt gegenüber den Wettbewerbern, die da überall auftauchen? Wie siehst du das?
Na, ich finde interessant dieses, wir wollen überall die Nummer 1 sein, also nicht nur irgendwo die Größten, sondern wirklich lokal immer die Ersten. Das ist ja ein absolut crazy Anspruch. Auf der anderen Seite, die haben jetzt im Schnitt so über einen ganz dicken Daumen gerechnet, alle 17 Tage 1 Million Kunden. Das heißt, dieses Ziel könnte rechnerisch hinhauen. Und jetzt wissen wir ja auch, dass so gewisse Skalierungs-, Wachstumseffekte eintreten. Das heißt, irgendwann wächst man ja auch schneller. Ich habe irgendwo gelesen, dass die in Irland, glaube ich, schon über 50% Marktanteil haben. Also es ist ja unvorstellbar aus einer deutschen Brille. Eine komplette Digitalbank, 50% Marktanteil. Aber wir sind ja hier, wie gesagt, auch noch so eine Bargeldnation. Ja, und am Ende ist ein bisschen das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Der Christian Sewing war vor 3 Jahren bei der OMR und jetzt 3 Jahre später ist die Welt ja eine völlig andere. Er hat dann noch ein Stück weit über die gleichen Themen gesprochen. Auch da hat er wieder gesprochen, Europa braucht einen Kapitalmarkt und diese ganzen Themen, die wir alle schon rauf und runter sprechen können. Wer weiß, wenn der in 3 Jahren nochmal auf die OMR kommt, was der dann für Zahlen im Gepäck hat, dann spricht er wahrscheinlich über, weiß ich nicht, 250 Millionen Kunden oder irgendwas.
Also. Aber wenn du jetzt nochmal beide Vorträge hören würdest, würdest du wissen, wann war, welchen Vortrag er 23 gehalten hat und welchen jetzt 26?
Nein.
Ja, und das, diese Beliebigkeit und Austauschbarkeit, ich glaube, das ist die Nische, durch die Revoluts dieser Welt stoßen werden.
Ja, und auch natürlich das Storytelling. Also der Philipp Westermeier hatte den Sewing ja auch drauf angesprochen, auf das Thema Neobroker. Der Sewing hat das ein bisschen abgetan. Er hat das natürlich clever formuliert, aber hat es so ein bisschen abgetan im Sinne von, ja, das sind jetzt nicht nur Konkurrenten für uns, sondern ja auch Partner, weil wir sind ja auch die Infrastruktur im Hintergrund und bla bla bla. Das Interessante ist halt, dass, glaube ich, der Antoine Lenel die Frage völlig anders beantwortet hätte.
Das ist vollkommen richtig. Und weißt du, was ich auch noch aus den Vorträgen vom Sewing mitnehme? Der hat gesagt, der hat ja 2 oder 3 Kinder, die jetzt auch studieren. Und er hat gesagt, die haben aber vom Kanon her immer noch das Gleiche gelernt, wie er damals in seiner Schulzeit. Obwohl es eben gerade in der OMR eine Landschaft ist, wo es Jobs gibt, die es vor 10, 20, 30 Jahren noch gar nicht gegeben hat, noch nicht mal vor 5 Jahren, irgendwelche Creator-Jobs, Influencer-Jobs und, und. Aber worauf ich hinaus will, ist, am Ende hat sich bei der Deutschen Bank in den vergangenen 30 Jahren auch nicht so viel getan. Am Ende wird immer noch mit den gleichen Kennzahlen gearbeitet, mit den gleichen Ideen, den gleichen Ansprachen. Einzig und allein die Filialwelt ist ein bisschen dünner geworden.
Das kann ich mit der Direktheit vielleicht gar nicht sagen, weil ich die Prozesse bei der Deutschen Bank dann intern nicht so kenne. Auf jeden Fall am Ende, was die Keynote vom CEO angeht. Ich glaube aber, dass jemand wie Antoine Lenel mit diesem Hintergrund, also Boston Consulting auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite 7 Jahre für ein Handygame verantwortlich, wenn auch eines der erfolgreichsten, ich glaube nicht, dass der bei der Deutschen Bank überhaupt so einen Posten gekriegt hätte. Und das ist tatsächlich das Playbook, was ja völlig anders ist, was in der Karriere der klassischen Finanzwelt gar nicht möglich gewesen wäre früher. Und ich lasse ihn jetzt mal das letzte Wort hier haben mit einer Frage, die ich ihm ganz am Ende gestellt habe, nur damit wir auch nicht vergessen, wo er herkommt.
Candy Crush is entertaining. I wouldn't say addictive at first. But I do use significantly more Revolut than Candy Crush nowadays.
That's a good thing. Thank you.
Klasse, Christoph. Vielen Dank für das tolle Gespräch mit diesem hochinteressanten Mann.
Danke auch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge was gebracht hat, eine Bewertung hilft uns sehr. Und wer Revolut, Antoine, Linnell Energie hat und uns auch auf LinkedIn schreiben will, wir lesen das gerne und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.